Ich habe einen kleinen Enkel, der ist ungefähr so alt wie du. Und mit dem habe ich im Frühjahr Vogelhäuschen aufgehängt. Und wir beide haben uns gewünscht, dass auch in diesen Vogelhäuschen Vögel drin brüten. Und irgendwann so vor 3 oder 4 Wochen habe ich einen Bericht, als ich Auto gefahren bin, im Radio gehört, wenn du so ein Vogelhäuschen aufgehängt hast und dann waren Vögel drin, dann musst du das auch mal sauber machen. Sonst kommen keine neuen Vögel oder wenn die neuen Vögel dann reinkommen, dann kann das sein, dass die krank werden. Also bin ich bei mir im Garten, habe meinen Enkelsohn Reik mitgenommen. Wir haben das erste Vogelhäuschen abgehängt. Ich habe das Dach runtergemacht, guck in das Häuschen rein. Und weißt du, was da passiert ist? Da gucken mich 4 kleine Vöglein an. Die waren noch ganz nackt. Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Da habe ich das kurz den Reik gezeigt. Der wollte natürlich da schnell. Da habe ich gesagt, nein, Reik, da darfst du nicht reinfassen. Dann haben wir das wieder aufgehängt, dieses Vogelhäuschen. Und irgendwie habe ich es nicht richtig aufgehängt, vielleicht auch beim Runtermachen einen Ast abgerissen. Im nächsten Morgen, als ich danach geguckt habe, war das Vogelhäuschen runtergefallen. Da war meine Frau, die Pia, mit mir ganz schön sauer. Und als wir zusammen dann, morgen machen wir meistens zusammen Andacht, da hat die Pi darum gebetet, dass doch unsere kleinen Vögelchen, dass die Mama die auch wieder annimmt, also dass die mit denen füttert, sonst sterben die einfach. Und normal ist das schwierig, wenn das einmal runtergefallen ist. Abends dann habe ich eine Weile im Garten versteckt und habe geguckt. Und da der liebe Gott, es war eine kleine Meise, die ist so groß ungefähr, wahrscheinlich gesagt, du musst den Olaf helfen, sonst kriegt der großen Ärger. Du musst wieder in dein Vogelhäuschen und deine Jung füttern. Und die Mama, vielleicht auch der Meisenpapa, die sind dann wieder in dieses Häuschen reingeflogen und haben ihre Jungen gefüttert. Und irgendwann sind alle Meisen dann groß gewesen und weggeflogen. Und da muss ich sagen, auch wenn du manche Fehler machst, ne? Ich mache Fehler, vielleicht du auch. Und du betest darum, manche Fehler wetzt der liebe Gott für dich aus. Manche musst du auch selber bereinigen. Jetzt habe ich dir noch was mitgebracht. Ich war zu Ostern in Afrika. Und in Afrika, da gibt es Vögel, die heißen Webervögel. Und die bauen solche Nester. Ne? Und die, siehst du, die haben die ganz an diesen Ast, ne? Das hat das Vöglein selber gemacht. Die ist auch höchstens so groß. Und da hat uns der Reiseleiter oder der Guide, das war ein Schwarzer, der hat uns gesagt, diese Vogelnester, die hängen immer nach Westen ausgerichtet. Also wenn du dort keinen Kompass hast und du siehst so ein Nest, das muss immer, das zeigt immer nach Westen. Das habe ich nie gewusst. Und zwar baut diese Webervogel Mama und Papa, die bauen das Nest extra nach Westen. Abends scheint die Sonne dann noch ein bisschen drauf. Ne? Dann wird es da drin schön warm und in der Nacht ist es auch in Afrika manchmal ganz schön kalt. Und da frieren die da drin nicht. Würden die das nach Süden ausrichten, da wo die Sonne ist, würden die da drinnen verkochen. Ne? Jetzt ist so ein Nest, wenn du das mit nach Deutschland bringst, schwierig, weil da können, was weiß ich, irgendwelche Krabbeltiere drin sein. Und da habe ich gewartet, bis die Pi mal abends nicht da war, habe das in Folie eingewickelt und habe das bei mir in den Backofen reingeschoben. Ungefähr bei 100 Grad eine Stunde. Ne? Und da kannst du das angucken, da passiert hier nichts. Pass auf, das sind Stacheln dran, nicht, dass du dir wehtust. Ne? Tust dann wieder hier rein, musst aber vorsichtig machen. Ne? Guck, hier unten ist ein Loch drin, guck hier. Und da fliegen die rein und hier drin wohnt die. Muss man es aber dann wiedergeben. Heute Morgen bin ich extra eine halbe Stunde. Und als ich von der A81 auf die A3 kam, habe ich gedacht, oh oh, Das Resultat, ich war kurz vor um 11, vor um 10 erst da. Wenn du Gemeindeleiter bist und der die Predigt halten soll, 5 Minuten verkraftest du vielleicht, nach 10 Minuten, André, fängt das Herz an zu klopfen, warst noch entspannt. Weil normalerweise muss ein Gemeindeleiter, das habe ich auch lange nicht gewusst, einen Plan B haben. Und eigentlich hofft er, den Plan B niemals rausholen zu müssen. Also, ich kann nichts dafür. Der Verkehr war heute wirklich so, dass ich riesengroße Probleme hatte. Ich möchte mit euch zusammen einen Text lesen. Der steht in Matthäus 9 und da im Vers 37 und 38. Dankeschön. Matthäus 9, Vers 37 und Vers 38. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er die Arbeiter in seine Ernte sende. Irgendwann machst du dir Gedanken über den Enkel, denn seine Wohnung, die zeigt so auf große Felder. Und da habe ich denen versprochen, habe ich gesagt: Reik, meistens so Ende Juli, da kommt ein riesengroßer Mähdrescher. Und wenn der kommt, gucken wir uns den zusammen an. Und diese Woche war es soweit. Da kommt ein riesengroßer gelber Mähdrescher. Ich bin mit dem Reik darüber und der war fasziniert. Und wenn ich nicht gesagt hätte: Reik, jetzt gehen wir nach Haus, ich glaube, da würden wir heute noch an dem Feld stehen. Wie hat sich das nun der liebe Gott vorgestellt mit den Arbeitern und mit der Ernte? Er sagt zu seinen Jüngern: Die Ernte, die kann sich der Bauer nicht raussuchen, wenn er Zeit hat oder wenn das Wetter passt, sondern wenn die Erntezeit da ist, dann musst du ernten. Und wenn deine Angestellten krank sind, musst du trotzdem ernten. Und der hier, Jesus, der seinen Jüngern dieses erklärt, der sagt: Die Ernte ist groß, aber eigentlich viel zu wenig Leute. Nun sind wir ja in Deutschland gewohnt, wenn eine Ernte ist, sieht das in Deutschland so aus. Da kommt ein riesengroßer Mähdrescher und der, wo ich mit dem Reik dort war, das ist ein riesengroßer Mähdrescher. Und dann hat er in einem Feld, ich weiß nicht, ob das 2 Stunden gedauert hat, aber in sehr kurzer Zeit rast er da mit seinem großen Mähdrescher hin und her und hin und her. Am Rand steht ein großer Bulldog mit einem Hänger. Der hier macht das gleich beim Fahren. Und dann ist das in 0, nichts abgeerntet. Hat der liebe Gott gemeint, die Ernte muss so aussehen, dass du modernste Technik einsetzt, weil viel zu wenig Leute da sind. Ich habe noch ein anderes Bild von der Ernte. Das ist ein alter Bauer, der hat eine Sense. Und das ist seine Familie, vielleicht seine Frau und seine Tochter. Und das, was der umgemäht hat mit seiner Sense, das binden die in Garben und dann wird es zu Puppen aufgestellt. Und ich habe mich schlau gemacht, ich habe da auch mal mitgeholfen, aber vor vielen, vielen Jahren. Eine Puppe besteht aus 9 Garben, also die musst du so zusammenstellen, dann steht die ziemlich stabil. Das macht der. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wie hat denn das Gott gemeint? Brauchst du viele zur Ernte? Brauchst du wenig zur Ernte? Als ich vor 3 Wochen bei euch war, haben wir einen Text gelesen im 2. Könige 5. Damals haben wir den Naaman in den Vordergrund gestellt. Diesmal möchte ich euch ins Gedächtnis rufen, das ist ein kleines Mädchen, die kommt aus Israel. Und die sagt durch ihre Chefin oder Herrin, schick doch meinen Herrn, deinen Mann nach Israel. Da wird ihm geholfen. Das heißt, der liebe Gott benutzt dieses kleine Mädchen, die unfreiwillig bei den Leuten ist, um den Naaman und seiner Frau den Schöpfergott nahezubringen. Noch eine Begebenheit in der Bibel. Da ist ein Prophet, wir würden vielleicht heute sagen, ein Prediger, der macht seinen Job zu der Jona. Das ist nicht der Musterprophet. Und zu dem sagt Gott, mache dich auf und geh in die Stadt Nineveh. Und wenn ihr dieses Jona-Buch, wir kennen das alle, lest, dann ist dort auch die Ernte sehr, sehr groß. Eine riesengroße Stadt. In der Bibel wird definiert, wenn du durch die Stadt durchreist, brauchst du 3 Tage. Wie immer du das definierst, es war eine riesengroße Stadt. Dort gesagt, 120.000 Leute haben da drinnen gewohnt. Also so groß Schweinfurt? Ja, also ungefähr so groß wie Würzburg, ne? Und da schickt Gott einen Erntehelfer hin, also nicht gerade ein Paradepferd. Und wir kennen die Geschichte. Die Menschen lassen sich von dem Jona ansprechen und tun Buße. Eine dritte Begebenheit. Da werden junge Menschen weggeführt in die Gefangenschaft. Damals zur Weltnachmacht Nummer 1. Vielleicht heute sowas wie, wenn du nach Washington DC kommst. Und dieser Nebukadnezar, der uns in der Bibel auch manchmal ziemlich positiv geschildert wird, das war ein Tyrann. Der hatte militärischen Erfolg, weil der halt rücksichtslos war. Und da sind diese jungen Leute, die sollen irgendwann dem Nebukadnezar vorgeführt werden. Und da sind 4 davon, die sagen, wir machen was ganz anderes. Und durch diese 4 Leute, ganz junge Leute, macht der Nebukadnezar, ich weiß nicht, ob du den vielleicht mit dem Trump vergleichen könntest, aber diesen Mann, der eigentlich sich von anderen Leuten nichts sagen lässt. Macht der Bekanntschaft mit dem Schöpfergott. Und macht so eine gute Bekanntschaft, dass er diesen Schöpfergott teilweise als seinen Gott annimmt. Das, was ich euch erklärt habe, ist dieses Modell. Ganz einfach. Dass Menschen, die manchmal gar nicht wollten, der Jona wollte nicht, dass die Gott benutzt, die sich auch benutzen lassen, Und dass das, was Gott vorhat, Menschen das Evangelium nahezubringen, dass er das mit denen macht. Wie ist das nun heute? Wenn ihr im großen Kampf lest, das ist ein Textabschnitt, der hat mich schon als Kind sehr beeindruckt. Da lesen wir, das schreibt uns die Schwester Weid, in Skandinavien ist auch die frohe Botschaft verkündigt worden. Und wie das damals üblich war, wenn das den Landesherrn nicht gepasst hat, haben die einfach ins Gefängnis gesteckt. Und das war auch in Skandinavien so. Dann war auf einmal niemand mehr da, der die gute Nachricht, der die frohe Botschaft verkündigen konnte. Und dann lesen wir, dann sind kleine Kinder von 12 und 14 Jahren, die haben sie damals auf Tische gestellt, haben den Menschen von Jesus erzählt. Und dann geschieht dort ein riesengroßes Wunder. Die Menschen hören zu und bekehren sich. Und die skandinavischen Länder waren lange ein sehr, sehr gläubiges Volk. Wir haben aber auch andere Begebenheiten in der Bibel. Da ist einmal, das können wir im Josua 24, im Vers 15 bis zum Vers 18 lesen. Da sagt der Josua: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Davor hat er dem Volk, den ganzen Volk, und das war ein großes Volk, gesagt, ihr könnt einmal diesen Weg gehen, indem ihr Gott vertraut, indem ihr Gott glaubt, oder ihr könnt das so machen, wie das die Leute hier alle ringsum machen. Und dann stellt er für sich ganz klar fest, ich will aber diesen Weg gehen. Und dann geschieht was, wo ich das gelesen habe, als ich die Predigt ausgearbeitet habe, habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen. Dann sagt das Volk geschlossen, darum wollen wir auch den Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Ein Mann ist ganz konsequent, er sagt, ich mache es aber so mit meiner Familie. Und dann sagt das ganze Volk, wir wollen das auch. Eine andere Begebenheit. Da ist der Josia. Das Volk in einem Zustand, das Volk Juda, die so weit von Gott weg, dass viele Sachen, die eigentlich klar definiert sind, Sabbat, wussten die alles nicht mehr. Die haben einfach so gelebt, wie die anderen Völker auch. Und da, so lesen wir das, ihr kennt die Geschichte, wird bei Umbauarbeiten oder Aufräumarbeiten, da kommt einer und sagt, ich habe das Gesetzbuch gefunden. Dann müsst ihr euch mal vorstellen, du kommst zu deinem König und sagst, ich habe was gefunden. Dann kann der doch sagen, das haben wir bis jetzt nicht gebraucht, da brauchen wir es auch in Zukunft nicht. Dann studieren die dieses Buch und kriegen fast einen Herzinfarkt, also hauptsächlich der König. Und dieser junge König, und der war damals sehr jung, der schafft das, dass sich in Jerusalem, so lesen wir das, alle Ältesten versammeln und die sind alle erschrocken. Was haben wir bis jetzt getan? Und solange der Josia gelebt hat, hat er in Israel, in Juda, riesengroße Reformen gemacht, dass das Volk wieder einen richtigen Tempeldienst hatte, dass die ihren Schöpfergott, den sie eigentlich hätten kennen müssen, kennengelernt haben und ihn angebetet haben. Im Neuen Testament lesen wir von so einem großen Ereignis, das kennen wir alle, zu Pfingsten. Das auch ein Prediger, der war nicht in Friedensau, der war nicht in Bogenhofen, sondern der ist einfach 3,5 Jahre Jesus hinterhergelaufen. Und der hält dort eine Predigt. Und dann lesen wir, dann ging's den Leuten durchs Herz. Also der muss eine Predigt gehalten haben, nicht so eine langweilige Predigt, sondern eine, die die Leute angerührt hat. Und dann fragen die den Petrus und seine Apostel, seine Freunde, ja, was sollen wir denn nun tun? Was müssen wir denn tun, damit bei uns das, was du uns gerade gesagt hast, auch wirksam wird? Und dann lesen wir weiter. Am Ende dieser Predigt lassen sich an einem Tag 3.000 Leute taufen. 3.000. Und wenn ihr in diesem Kapitel weiterlest, dann ist der letzte Vers in diesem Kapitel heißt, und Gott hat jeden Tag Leute zur Gemeinde hinzugetan. Die Ernte ist groß und es sind wenige, die Gott in die Ernte schicken kann. Bin ich bereit, für Gott in die Ernte zu gehen? Unser GK-Präsident möchte bestimmt, dass wir so ernten. Bei denen sind Zahlen sehr, sehr wichtig. Du hörst fast jedes Jahr, wie viele Adventisten gibt es denn jetzt? Und ich muss euch sagen, mich beeindruckt das nicht. Diese Zahlenspielereien, ihr wisst ja, ich war ja viele Jahre öfters in Südamerika und die haben uns dort auch immer gesagt, wir haben dieses Jahr wieder 20.000 oder 30.000 Leute getauft. Was die uns nicht verraten haben, wie viel von den Getauften wieder weggegangen sind. Und das ist, eigentlich müssten wir auch, wenn wir solche Zahlen hören, 20 Millionen Adventisten, ja, wie viel von den Getauften sind denn noch in der Gemeinde? Der liebe Gott kann auch durch solche Leute Großes tun. Das hat er damals getan, das kann er auch heute tun. Nun ist das, diese beiden Modelle, ernten tun beide. Und wie Gott wirkt, das müssen wir ihn überlassen. Aber das so macht, mit viel Technik, und Adventisten benutzen in ihrer Verkündigung heute viel Technik. Ob das immer sinnig ist, ich weiß es nicht. Oder ob das so ist, der junge Jesaja sagt zu Gott, als Gott fragt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Da hat er erst riesengroße Probleme, weil er noch zu jung ist. Und dann sagt er, hier bin ich, sende mich. Ich wünschte mir von Herzen, dass wir auch sagen, lieber Gott, hier bin ich, sende mich. Weil die Ernte sehr groß ist und die Ernte muss eingebracht werden. Und ich kann euch eins versprechen, unser Gott lässt die Ernte nicht verkümmern. Wenn wir nicht bereit sind, dann machen es andere. Ich würde mich freuen, wenn er mich gebrauchen würde, wenn er mir eine Aufgabe gibt und dass ich auch bereit bin, das, was Gott mit mir vorhat, dass ich das auch tue. Manchmal ist das aber auch eine Aufgabe, die mir vielleicht gar nicht so liegt. Wo ich vielleicht sage, das kann der oder der besser wozu gibt es denn einen Prediger? Die machen heute eh nichts mehr. Das ist ein Prediger sein Job, nicht mein Job. Am Ende meiner Predigt will ich euch nochmal die beiden Bilder zeigen. Der liebe Gott kann so ernten, der kann aber auch so ernten. Und wir müssen ihm das schon überlassen, wie er das veranstaltet. Wichtig ist, dass wir dabei sind, dass wir bereit sind, ihn zu unterstützen. Amen.